Wir tippen mal wieder den nächsten Bundesligaspieltag, denn wir drei gucken immer nach vorne.
Das ist richtig, aber wir gucken auch ganz klein bisschen zurück. Denn wir reden natürlich über Bayern-Madrid, wobei da gucken wir auch schon wieder nach vorne, Tobi. Und der Fauxpas von Uli Hoeneß, der Verbale. Also da habe ich eine ganz klare Meinung zu und die werde ich dir gleich sagen.
Das kann ich mir denken, dass du da eine klare Meinung hast. Ich habe auch eine, da freue ich mich natürlich auf unsere Debatte hier am Stammtisch der echten Champions. Ein Teil von uns war auf Mallorca zum Opening Sommersaison 2023. 24 haben wir schon, ne? Ja, also erzähl's uns. Ja,
natürlich. Und du bist ja großer Fan von Ralf Rangnick, aber das werden wir gleich hören. Let's go.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Matze, wie war's am Ballermann?
Hör mal, da sind wir dabei, das ist prima
Colonia, ne?
Wie
war es am Ballermann? Deswegen frage ich ja.
Tobi, es war noch nie so voll Ende April wie in diesem Jahr. Es waren Mannschaften schon da mit Trikot, wo ich gedacht habe, wie kann das sein? Und ich glaube, es liegt daran, dass das Wetter in Deutschland so beschissen war. Und jetzt kommt es. Ich war ja 3 Tage da. Es hat 3 Tage geregnet, durchgeregnet, ist kein Scheiß. Ich bin richtig froh, dass ich wieder in Deutschland bin und hier so geiles Wetter ist.
Aber es war ja für dich nicht so schlimm. Du warst doch sicher im Ballermann, in anderen Remi-Demi-Buten. Da regnet es ja nicht rein, bekanntlich, ne? Da regnet es höchstens über den Hals hängen schön in den Bauch rein, ne? Aber kein Regenwasser.
Es regnet in den Bauch rein. Es ist, Tobi, ich habe den neuen EM-Song vorgestellt mit Olaf dem Flipper zusammen. Machen wir ja Dankeschön, wir sagen Dankeschön. Komm, wir feiern die Mannschaft.
So. Die Mannschaft? So heißt sie doch gar nicht mehr.
Ja, aber die Mannschaft, das ist ja immer eine Mannschaft, kann ja jede Mannschaft. Der Vorteil ist ja, es kann ja jede Mannschaft sein. Es kann auch, sollte Bayern München in Champions League Finale vordringen, im Rückspiel, könnten wir auch singen, wir sagen Dankeschön, komm, wir feiern die Mannschaft, passt das
ja,
auf.
Ich hatte das gesehen, ich hatte dich mit Olaf gesehen, dann habe ich gesehen, dass da erstmal diese, mittlerweile ja alles von Temptation Island, von Love Island, also da treiben sich ja nun mittlerweile alle rund ums Opening. Aber auf der Bühne hast du mit Knossi noch geglänzt, hast du mit Easy Glück gemeinsam moderiert, habe ich das richtig den Bildern entnommen?
Ja, ich habe am Samstag einen Auftritt gemacht mit meinen Fußballsongs, Numero Uno natürlich mit dabei, Gute Freunde habe ich auch gesungen und dann am Sonntag habe ich mit Olaf gesungen, den neuen EM-Song, den man am dem 17., ich darf das ausnahmsweise als kleine Werbung jetzt gerade machen, damit ihr beiden den auch runterladet, ja?
Absolut.
Ne?
Absolut.
Also wenn ihr beiden den schon mal runterladet, dann sind wir in den Streaming-Charts, in den Download-Charts schon mal ganz oben.
Ja, dann schick das Ding rüber, du.
Nee, du sollst ja runterladen, verstehst du? Du musst schon bezahlen, sonst bringt's mir ja nichts. Ich geb dir das Geld dann beim nächsten Mal wieder. Musso Schokolade gebe ich dir dann dafür aus. Und dann habe ich mit Easy Glück in der Tat das Opening moderiert. Ja, so war's.
Und was ist da so los? Wo gibt's da, also ist da jetzt, das ist ja auch übertragen worden, oder? Bild hat da riesig was gemacht. Also wie ist denn da, draußen hat's geregnet, alle sind rein in Megapark, dadurch wahrscheinlich rappelvoll.
Es waren, glaube ich, 10.000 Leute im Megapark und es war Einlassstopp irgendwann. Und draußen war noch eine Schlange von 200 Leuten, die im Regen standen, weil sie nicht mehr reinkamen. Und im Bierkönig, das ist ja der andere Laden, da war es genauso voll. Also das war schon, du hast so das Gefühl, die Leute wollten wirklich einfach raus und wollten, ich glaube, die Flugpreise werden ja irgendwann teurer jetzt im Mai, ne, meine ich, haben die alle sich gedacht, ich buche das jetzt. Nur keiner hat damit gerechnet, dass das Wetter so scheiße ist. Das war wirklich scheiße.
Irgendwer Überraschendes da gewesen, den du getroffen hast? Irgendeiner aus unserer Fußballer?
Fußballer, also es ist, wie du schon sagst, Lorenz Büffel, natürlich, den kennst du ja auch, ja. Knossi war da, dann Micky Krause hat wieder mal die Hütte abgerissen, was haben wir, Almklausi, die Atzen, also das, was man natürlich so kennt, dann hast du auch viele Newcomer, die man jetzt nicht so kennt, aber es war jetzt, sagen wir mal, aus der Fußballer-Szene waren nur Kreisliga-Legenden da, so.
So. Aber Matze, da muss ich natürlich sagen, Tobis Frage oder deine Frage, Tobi, bisschen unqualifiziert. Natürlich gehen jetzt die Meisterschaften langsam zu Ende, aber es gibt noch alle Menge oder jede Menge Vorentscheidungen, Entscheidungen, die noch offen sind. Und die können natürlich nicht zum Ballermann. Aber so die ersten, wo die sagen, wir sind im Mittelfeld, oben nach unten, ich spreche jetzt von Sorgfältchen, charakterstarken Fußballer, die sagen, wir müssen erstmal unsere Ziele, ich spreche mal von Klassenhalt und vielleicht doch Aufstieg oder Meisterschaft, die können natürlich jetzt noch nicht fahren. Kannst du ja nachrechnen, das ist ja nicht einfach.
Aber hast du gut, Kalli, das hast du gut analysiert. Ich habe auch mal einen gefragt, ich sage, wie kann das sein, dass ihr schon mit der Mannschaft fahrt? Oh, wir stehen im Mittelfeld, ne? Wir spielen gegen eine andere Mannschaft, die sind auch im Mittelfeld und dann kriegen die halt die 3 Punkte, ist egal. Ich so, ach ja, okay, dann macht das Sinn. Weil wenn du in
ich habe diese Woche am Flughafen nämlich auch schon eine Truppe gesehen, die ist nach Mallorca geflogen und die hatten Bayer Leverkusen Trikots an, zu viert. Ja. Also 4 Jungs aus der Mannschaft waren wohl irgendwie Leverkusen-Fans. Mhm. Und die hatten aber nicht Bayer 04, sondern die hinten auf dem Rücken Fire 04 hatten die stehen. Fand ich sehr schön, habe ich ein kurzes Lob ausgesprochen.
Ist doch gut.
Bin dann aber weiter. Deswegen, welche Trikots sind dir aufgefallen? Gab es irgendwie, sind die jetzt tatsächlich eher Mbappé?
Das war noch nicht so. Also Deutschland-Trikot. Also es hatten jetzt wirklich, also wenn ich ein Trikot gesehen habe, was viele anhatten, dann ist es das neue weiße Deutschland-Trikot. Einige wenige hatten das pinkfarbene an, meistens Frauen, aber auch 2, 3 Männer, aber das weiße Deutschland-Trikot war das meistgesehenste. Vereine waren weniger. Also ich habe jetzt nur so Kreisliga-Trikots gesehen, die mir nichts gesagt haben. So, aber jetzt so Dortmund, Bayern und so war nicht so viel. Also
die Vereine werden jetzt in 2, 3, 4 Wochen, die planen natürlich auch langfristig mit 20 Mann, 25, 15 Mann diese Reisen und die werden dann natürlich zu einem Zeitpunkt geplant, wo man noch nicht weiß, wie steht dann die Meisterschaft. Und ich meine, das halte ich auch für völlig richtig. Erst feste spielen, feste trainieren, ordentlich arbeiten. Wenn das dann alles vorbei ist, auch die Fußballsaison, dann kannst du es auch rauslassen in Mallorca. Also das musst du auch. Das hat gar nichts mit professionellen Fußball, auch Amateurfußballer. Fußball ist etwas Gemeinschaftliches, Teamgeist ist das. Das ist auch für das ganze Leben wichtig. Und dann feierst du eben noch schön zusammen. Aber erst dann, wenn die Zeit gekommen ist.
Aber was ich ja trotzdem faszinierend finde, diese Helmuts, so heißen sie ja, die da alles Mögliche verkaufen, Sonnenbrillen und Hüte und Mützen, die verkaufen ja auch Trikots, ne? Und wie schnell die immer sind. Also ich meine, wie lange ist das neue Deutschland-Trikot jetzt auf dem Markt? Keine Ahnung, ich war jetzt neulich, ich war neulich in einem Sportgeschäft und habe gefragt, so wie sieht's aus mit den Deutschland-Trikots? Da sagte er so, ja, ich habe nicht so viele da im Moment und von den Pinkfarben haben wir noch gar keins bekommen, weil die hängen irgendwo auf irgendeinem Container, hängen die irgendwo am Suezkanal fest. So.
Ich habe schon, Matze.
Es gab ja auch welche, aber offensichtlich gibt es bei der Lieferung, das ist zumindest die Info, die ich in dem Sportgeschäft wohlgemerkt bekomme, aber auf Mallorca, diese Helmuts, die haben wirklich tausende von Trikots in weiß und in pink und in grün und in alles und nachgemacht natürlich alles. Ne? So. Ja. Aber ich finde das faszinierend, wie originalgetreu, wie schnell die da sind und diese Trikots da liefern, auf den Boden legen und dann kannst du die kaufen und mit denen verhandeln, theoretisch. Also,
schöne Geschichte
schon
dazu,
krass.
Letzte Woche war doch hier in Köln die große Sportkonferenz von unserem gemeinsamen Freund Lukas Klumpe, wo sich diverse Fußballinteressierten getroffen haben bei der Gameplan-Konferenz. Und da gab es ja verschiedene Programmpunkte vorne. Unter anderem ein sehr schönes Interview von Kai Tramann mit Lukas Radetzky, auch Kalli, eurem Torwart, der über den Bierkonsum rund um die Feierlichkeiten zur Meisterschaft gesprochen hat. Also der kann einiges vertragen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, da war der Geschäftsführer von Inter Miami, stand auf der Bühne, der früher beim FC Barcelona gearbeitet hat und dann mittlerweile da unter Beckham halt für Inter Miami am Start ist und der erzählte, wie sie den Messi-Transfer möglich gemacht haben, so, ne? Also wie sie da wirklich über ein halbes Jahr und welche Partner er da zusammengeholt hat und wie er bei Apple dafür geworben hat, dass sie da eben mit reingehen, wie er mit Adidas gesprochen hat, wie er auch zur Familie nach Buenos Aires geflogen ist 2-mal, weil er weiß, wie wichtig für Messi die Familie ist, dass sie da auch hinterstehen, dass er den Schritt macht und so weiter. Und dann erzählte er von einer Begegnung irgendwie in Asien, als er wirklich gerade als das gerade veröffentlicht wurde, sah er, ich weiß gar nicht, ob es in Tokio war oder so, auf so einem Markt schon das Messi-Trikot hängen. Das wirklich erst eine Woche vorher hatten die erst mit Adidas besprochen, wie das alles aussehen soll etc. Und dann hing das da schon. Komplett fake, aber er sagt, er hat den Unterschied nicht erkannt. Er ist dann direkt zu diesem asiatischen Verkäufer hin, hat ihm aber nicht die Ohren lang gezogen oder mit einer Klage gedroht, hat nur gesagt, pass auf, hat ihm seine Karte gezeigt, ich arbeite für Inter Miami, bin da Geschäftsführer, ich habe eine Bitte, häng das Trikot doch nach ganz vorne. So, und das war das Einzige, was er ihm dann gesagt hat, dass das nicht irgendwo versteckt sein soll hinter Real Madrid, Barcelona und PSG-Trikots, sondern dass es ganz vorne hängen soll, damit es die meisten Leute kaufen. Aber er sagt, das war unfassbar, wirklich.
Ja, ja.
Kurz vorher erst alles Design abgestimmt und schon kriegst du das.
Aber du kriegst ja selbst so Trikots von, weiß ich nicht, Benzema Al-Ittihad. Weißt du, da haben die gerade den Transfer bekannt gegeben, das war, glaube ich, letzten Sommer oder so. Und dann kriegst du eine Woche später, kriegst du auf Mallorca oder in der Türkei, kriegst du schon das Trikot mit dem Namen, mit Aufdruck, mit der richtigen Nummer. Da fragst du dich, es muss ja wahrscheinlich wirklich Leute geben, die die sitzen vorm Laptop, die sagen, es ist soweit, du kannst es drucken. So. Ja, aber das wirklich, ist schon, ich finde das schon, finde ich schon krass irgendwie. Also, aber da fällt mir gerade ein, Bayern, ne? Trikotfarbe. Wollte ich mal ganz kurz mit euch drüber sprechen. Thomas Tuchel hat doch vor dem Spiel gesagt, gegen Real Madrid alle in Rot kommen. Ne? Hat er das mitbekommen?
Er hat es noch deutlicher formuliert. Ja. Das ganze Stadion muss rot sein. Das war eigentlich nicht schlecht. So zusammen wollen.
Nein, das war nicht super.
Kein Weiß, das könnte ein bisschen auf Areal abstrahlen. Wir wollen knallrot. Also neben der Stimme auch die Optik somit zu beeinflussen, fand ich absolut okay.
Ja, sehr das hat gut. Ja vor allem Uli Hoeneß gefreut, weil endlich mal Uli Hoeneß seine Kopffarbe so richtig auf die Tribüne gepasst hat.
So.
Ne? Also die hat sich da so wunderbar einsortiert.
Genau, aber jetzt habe ich mal eine Frage. Warum, und das halte ich ja durchaus für diskussionswürdig oder vielleicht sogar für ein bisschen kritisch, warum macht man nicht das Bayern-Trikot komplett immer, es ist ja seit langen Jahren mal wieder in weiß eigentlich, so weiß-rot, aber deutlich mehr weiß als rot. Die Hose ist rot, aber das Trikot ist weiß. Warum macht man nicht auch das Trikot einfach immer in rot? Ich bin ja einfach, es ist einfach nur mal die Energie dieses Clubs und die Energie dieses Vereins. Und weiß ist eben eher Real Madrid beispielsweise. Deswegen hat ja Thomas Tuchel vollkommen recht gehabt, wenn er gesagt hat, das ganze Stadion bitte in rot. Ne, also ich finde, der FC Bayern sollte unbedingt und Adidas im nächsten Jahr das Bayern-Trikot wieder in rot machen.
Zumindest das Heimtrikot, so als klares Statement.
Ja, nein, das ist aber die Farbe, das ist die Farbe des Clubs. Also das ist ungefähr so, als wenn du, weiß ich nicht, Coca-Cola, gibt's jetzt ja auch in grün, aber wenn du Coca-Cola sagst, wir machen jetzt die Flaschen alle in gelb. Aber dann würden viele an der Flasche vorbeilaufen und sagen, oh, das kann's nicht sein, das muss was anderes sein. Also am Ende ist Logo ist ja Logo und Farbe ist Farbe und Energie ist Energie.
Das habe ich ja gesagt, das war von Tuchel eine gute. Ich bin nicht mit allen Aussagen von ihm einverstanden, aber das war eine sehr gute, auch für so ein Spiel. Du spielst hier in die königlich weißen Realtypen, ja. Also Real, und da du dann sagst, wir sind die roten Bayern, also unsere Farben sind rot, um das damit nochmal deutlich rauszustellen, wir spielen in München und deswegen in Rot. Und das ganze Stadion ist rot. Also die Idee war gut, muss man eindeutig so sehen. Also
hier ist das Trikot jetzt. Das ist eigentlich weiß, aber rote Ärmel und sowas, ne? Das, was sie aktuell tragen.
Aber es ist schon deutlich mehr weiß als rot, ne? Das muss man schon klar sagen. Also eigentlich.
Ja, das switchen sie ja immer. Matze, das ist ja auch immer ein bisschen Fashion.
Naja, ja, aber ein Halt, Stopp, ja, das verstehe ich alles. Aber wenn du über Energie nachdenkst, ja, und ich meine, eine Farbe ist ja auch nichts anderes als eine Schwingung, so würde ich mal sagen, eine Frequenz, ja, dann sollte man schon, finde ich, bei der roten Farbe eigentlich bleiben. Natürlich kann man ja Weißanteile nehmen, aber jetzt ein komplett weißes Trikot. Wenn jetzt das Auswärtstrikot rot wäre, aber das Auswärtstrikot ist schwarz mit so pink-grün bisschen, so, das ist ja auch eigentlich überhaupt gar keine Farbe vom FC Bayern München. Das ist eine moderne Farbe, ohne Frage, aber es ist natürlich, ich bin dafür, ein Trikot muss bei Bayern eigentlich immer, also wenn Werder Bremen in weiß spielt, das ist ja auch nicht wirklich Werder. Es muss auch grün sein eigentlich. Für mich muss es grün sein.
Ja, natürlich. Irgendwo ist es schon die Identität, ist eine gewisse Farbe. Da erinnere ich mich zum Beispiel an eine Situation bei der Bild-Zeitung damals.
Ja, schon mal vor, ich stelle mal das Logo von der Bild, wäre gelb. Da würdest du auch sagen.
Genau. Also wirklich, es gab eine Grenze, das weiß ich noch, über die, weil immer mal gesprochen wurde, keine Ahnung, ne, wenn jetzt das und das passiert und sowas, ob man das Bild-Logo mal einfärbt. Aber da war immer ganz klar der Strich gezogen, das Bild-Logo, egal was drumherum passiert, ne, und wir sind Papst und was auch als Schlagzeile Seite 1, aber das Bildlogo bleibt, wie es ist. Außer, und daher erinnere ich mich ran, wann war das? Ich meine, Werder Bremens Meisterschaft. Da hatte sich das bis in die Bremer Regionalredaktion damals nicht rumgesprochen. Da haben die auf Seite 1, als Werder Meister geworden ist, haben sie das tatsächlich grün und weiß gemacht. Die Seite 1
hat sich noch
irgendwo liegen. Ja.
Das hängt damit zusammen, Matze, dass das weiß, dass also da so ein paar grün gefärbte Chefs in der Sportabteilung tätig sind oder tätig waren. Und die kamen alle aus der Bremer Ecke und liebten grün und wollten das Grün da mal ein bisschen nach vorne bringen, weil das bei Werder dann nicht so genau für dich in dem Moment geklappt hat.
Ich meine, das war 2004,
würde ich sagen. Du kennst doch die ganz grün gefärbten Bild-Zeitungsjournalisten.
Ja, da gehe ich nicht drauf ein. Da gehe ich nicht drauf ein. Außerdem war es ja nur, es war ja nur die Stadtform, es war ja nicht die Bundesform.
Es war
ja
und es war auch nur ein Tag, ne? Es war nur ein Tag. Aber ich meine, nimm mal Arsenal. Arsenal hat beim Auswärtsspiel in München auch in so einem ganz komischen, was war das für eine Farbe? Auch so was Grünliches, glaube ich, ne? Ich meine auch grün. So, das ist ja auch nicht die Farbe von Arsenal. Also das ist so ein bisschen, jetzt kann ich sagen, ja, das ist das Auswärtstrikot. Aber ich bin immer der Meinung, ich finde grundsätzlich ist immer, eine Farbe hat immer eine gewisse Aussage. Und es gibt doch diese Untersuchungen, Kalli, kennst du das, dass man sagt, wenn der Torwart, ja, wenn der Torwart eine Signalfarbe anhat, dann tut sich der Stürmer schwerer, weil er na, gefühlt ist der Torwart größer, als wenn er jetzt in Schwarz spielt. Oder ist das Blödsinn? Das habe ich mal gelesen.
Nein, das ist schon, früher war ja das in Mode, dass die meisten Torhüter ganz in Schwarz gespielt haben. Dann hat das sich durchgesetzt, auch glaube ich bei, nicht nur bei sporttechnischen Untersuchungen, auch bei medizinischen Untersuchungen, dass die Knallfarben bei einem Torwart auch die Bälle besser anziehen. Also, dass der Schütze gerne auf die knalligen Farben, auch wenn er kurz daneben schießen will. Also, er hat dann die Gefahr, dass er doch nicht so genau platziert in die Ecke steht. Und das ist doch mal untersucht worden. Und deswegen hat man mal die Farben damals für zumindest für den Torwart schön knallig gemacht. Bunt, knallig.
Das erklärt für mich einiges, das letzte Wochenende betreffend, weil da stand Finn Dahmen im Tor vom FC Augsburg. Und ich hatte wirklich einiges auf die Augsburg gesetzt gegen Werder. Aber die hatten diese Traditionstrikots jetzt an die Augsburger, weil die irgendwie einen großen Geburtstag oder Jubiläum gefeiert haben. Deswegen hat die ganze Mannschaft in Weiß gespielt und der Torwart komplett in Schwarz. Siehst du? Und schon hat Werder 3-0 gewonnen da.
Ja, aber ich meine, du kennst das doch auch, Tobi. Wenn du ein T-Shirt anziehst in Schwarz, dann fühlst du dich doch anders, als wenn du ein T-Shirt anziehst in Rot. Also Rot ist ja so eher so All Eyes on Me. Du gehst irgendwo in den Laden rein, hast ein rotes T-Shirt an, sieht dich jeder. Schwarz ist so ein bisschen Understatement. So, also von daher finde ich...
Was hast du gerade für einen Trick, was hast du gerade für eine T-Shirt-Farbe an?
Weiß. Real Madrid.
Ich hab grad schwarz.
Ja, nein, aber ich, schwarz sieht man immer an, ist so ein bisschen cooler, ist so ein bisschen, ich will so ein bisschen im Hintergrund bleiben, gefühlt, ja, oder ich bin jetzt Rocker oder so. Rot ist natürlich schon so. Und wenn du einen roten Thomas Müller hast, der auf dich zuläuft, oder einen roten Kim, ein roter Kim, ja, ist das was anderes, als wenn du einen weißen Kim im Nacken hast, verstehst du? Ne? Dann läufst du dem schon mal weg in deinem schwarzen Realtrikot.
Deine ganzen Merchandise-T-Shirts sind ja auch immer pink oder rot oder so. Sag mal, Jörg, kann das sein, dass ich Jörg Dahlmann mit einem Matze T-Shirt gesehen habe am Wochenende?
Ja. Wo hat er das denn? Nee, ganz kurz, Jörg Dahlmann war ja mal in Lippstadt bei der Zeitung Der Patriot vor vielen Jahren und ist immer mal wieder hier bei uns in Lippstadt zu Gast. Und irgendwann waren wir hier mit dem Präsidenten vom SV Lippstadt und mit Jörg Dahlmann und noch ein, zwei anderen Leuten waren wir was essen. Und dann erzählte Jörg Dahlmann, dass er jetzt bei Big Brother ist. Und dann haben wir irgendwie gelacht und dann habe ich gesagt, kannst du für mich noch was anziehen? Oder er hatte, glaube ich, sogar die Idee. Hab ich gesagt, da ziehe ich ein T-Shirt an mit Matze Knob drauf. Ich sage, ja, wenn du das machst, kriegst du von mir 50 Euro. So. Und dann hat er sich hier in einem Druckershop das T-Shirt machen lassen mit meiner Fratze drauf. So. Und dann ist es aber wohl so, dass du bei Big Brother nicht deine eigenen Klamotten anziehen darfst zum Teil, sondern du musst oder du hast nur einen Teil, darfst du nur und der Rest wird dir vorgegeben, irgendwie sowas.
Ja, darf auch keine Werbung gemacht werden und
ja,
sowas.
Genau. Und dann hat er es leider nicht anziehen können und dürfen. Und jetzt war es wirklich Zufall, dass er dieses T-Shirt anhatte. Der war dann in der, ich glaube, MK-Arena heißt das. Da hat er so ein bisschen so den Announcer und DJ gemacht. Sehr lustig. Und hatte das, und ich bin zufällig da vorbei. Und ich sag, was machst du denn hier? Und das gibt's ja gar nicht. Und du hast ja meine Fratze auf deinem. Ja, das habe ich heute zufällig angezogen, weil ich nichts anderes hatte. So, also.
Das hatte ich gesehen, ja.
Wirklich sehr lustig.
Ja, der lebt ja den großen Teil des Jahres mittlerweile auf Mallorca.
Ja.
Und ist da als DJ so, ne? So Porte Portals und sowas, ne? Da hat er die letzten zwei, drei Jahre mal angefangen und mittlerweile habe ich gesehen, wird er auch an der Playa gebucht. Ja, der Jörg.
Richtig.
Mit seiner unverkennbaren Stimme, Kalli. Jörg Dahlmann, da denke ich immer so an die, als die Bundesliga zu Ran gewechselt ist, ne? Und die ja das alles so ein bisschen neu erfunden haben. Plötzlich auch Kameras auf die Tribünen gerichtet. Plötzlich ging es auch darum, welche Promis so da sind. Und da war Jörg Dahlmann mit seiner Sprache, mit seiner Bildersprache, die er auch verwendet hat in diesen ganzen Fußballberichten, wo er ja auch gerne einen Vorstand oder einen Manager dann gerne durchgezogen hat, so als roten Faden durch seine 5-, 6-, 7-minütigen Berichte und immer wieder hochgeschaltet hat, wie der sich dann aufregt und so. Also da hat er wirklich einiges für die Fußballberichterstattung in Deutschland getan. Schade, dass es dann so im Streit irgendwie am Ende mit Sky auseinandergegangen ist.
Ja.
Aber absolute Marke des deutschen Fußballreportertums.
Absolut, er wirkt aber ganz entspannt. Er hat dann auch sofort Numero Uno gespielt, also hier meinen Luca Toni Song und anschließend noch Yvonne Wölke und Peter Klein für die Bühne anmoderiert. Also von daher. Und dann haben wir, glaube ich, noch kurz angestoßen mit einem kleinen Getränk und dann bin ich auch wieder gegangen und ist weiter seinem Job nachgekommen. Aber das mit dem T-Shirt fand ich auch sehr, sehr lustig.
Und wenn wir bei Yvonne Wölke und Peter Klein sind, dann sind wir im Grunde bei der Champions League angekommen.
Absolut. Ja,
aber ich will noch den Abschlusssatz sagen als Trikot-Fritze. Ich nehme jetzt auch mal Bayern München. Gestern war ja der große Knüller. Tolles Spiel. 2-2. Ja. Die Münchner nicht ganz in Rot, also bis auf dem mittleren Brustteil, wo dann auch, sage ich jetzt bewusst, die Werbung drauf ist auf dem Weiß. War alles rot. Die Stutzen waren ja rot, die Hosen rot und der Arme oder wie oder so halb drumherum. Also es gab praktisch nur natürlich eine zentrale Stelle, Brust, Herz, Bauchnabel, die weiß war. Das hat aber zur heutigen Zeit, glaube ich, etwas damit zu tun, dass du da auch die Werbung besser sichtbar draufbringst. Und wir wissen ja, dass die Werbeeinnahmen wichtiger sind. Ja gut, höher, nicht wichtiger, aber höher zum Teil sind wie viele andere Einnahmen. Und die, wie gesagt, die Real Madrid spielen ja auch in Weiß, auch damit sie da ihren Emirates-Flieger besser draufkriegen. Wenn du jetzt guckst, wie es an so einem blauen Trikot passt, das auch zu Emirates. Die haben aber ja so ein zweites, das ist nur sehr dunkle mit der Goldsprache. Also ich wüsste jetzt ja nicht, wann man als zweites besser gefahren würde. Das etwas leicht ins Dunkel, dunkel anthrazit, schwarz gefärbte mit Gold oder bläuliche mit Weiß abgefärbt. Aber das sind alles Erstklasse-Designer. Da ist bei Real Madrid eher Weiß drin, mit Ausnahme des Auswärtstrikots. Das konnten sie gestern nicht tragen, weil ja der größere Teil Weiß, bisschen Rot, auch bei Bayern-Trupp war. Und die waren die Heimmannschaft. Das wird doch oft über das Reglement dann entschieden. Da kann nicht der Zeug, was man einfach überrufen, auch heute wollen wir mal in Weiß spielen. Und zwar
Wieso? Aber Max Eberl hat doch auch die alte Jacke von vor 30 Jahren wieder rausgeholt.
Spielen vom Spielfeld.
Habe ich auch gedacht.
Hallo, Max, wir sind noch nicht in der dritten Halbzeit. Wir sind um Platz und da spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Ja. Die wollen die Zuschauer gut erkennen. Die eigenen Spieler sollten das auch erkennen, von dem, wer dem besonders schnellen Tempo spielt. Also, und das ist auch so vereinbart, fest verankert, so.
Das ist klar, Kalli, die Macht der Geldgeber und der Sponsoren, die ist natürlich da wahnsinnig groß. Dafür zahlen sie auch eine Menge, ne, Matze? Und du weißt, wer den DJ bezahlt,
der ist darf auch die Musik bestimmen, ja. Tobi. Wenn du sagst, ich will Werbung und wenn du gestern Abend das Spiel gesehen hast, dann wirst du eben sehen, dass Real Madrid nicht mit dem Weißen, dann schön das Abzeichen, Emirates, also mir gefällt das Blau, das Schwarze, so gerade das Schwarze mit auch weiße Buchstaben, nicht goldene, weiße, ja, damit du besser lesen kannst, die Emirates. So, auf der Rückseite ist das dann zum Teil schon in Gold oder welches, die Namen, da wird dann nicht so viel Wert gelegt. Wenn ein großes Unternehmen sagt, wir profitieren davon, Real Madrid weltweit übertragen, Bayern München weltweit übertragen, so, ich lege jetzt schon fest, nächste Woche spielt im Heim, spielt Real Madrid mit dem weißen, dunkle Emirates und Schrift drüber und da müssen die Münchner eben ausweichen. Das ist doch,
ja.
Aber die Trikots sind eigentlich alle fest verankert in der Erde,
also ich hoffe auf jeden Fall, dass das neue Bayern-Trikot wieder rot wird, weil für mich ist der FC Bayern einfach rot, genauso wie Werder Bremen grün ist und Dortmund ist halt gelb. So,
und wir sind jetzt direkt zwischen Bayern und dem BVB. Also heute Abend, Matze, wir sehen uns in ein paar Stunden in Dortmund im Fußballmuseum und gucken gemeinsam im Fan-Talk.
Ja.
Habe ich gerade festgestellt, wusste ich gar nicht.
Das ist aber richtig, aber wenn man jetzt unseren Podcast hört, Tobi, dann ist das ja schon wieder gestern Abend gewesen. Also, jetzt ein ganz besonderer Moment. Die jetzt hören und uns gestern Abend gesehen haben, hören jetzt, dass wir jetzt vor dem Fan-Talk quasi am Donnerstag über gestern reden. Verstehst du?
Jetzt kannst hast du mich verloren. In deiner Matrix hast du mich verloren. Nein, also wollen, ja, wir jetzt, wollen wir jetzt schon über den Sieg von Borussia Dortmund sprechen, der gleich stattfindet?
Natürlich,
oder?
Über den von gestern Abend, meinst du? Also den wir jetzt schon im Vorfeld herbeirufen.
Also pass auf, erstmal müssen wir kurz die Bayern würdigen, weil ich fand, das war schon ganz geil. Also beide, ich finde, das war ein richtig großes Halbfinale, hat mir echt Spaß gemacht. Und ich bin großer Real-Fan, also es macht, ne, Bellingham da vorne, Vini Junior, wenn da Haaland noch jetzt im Sommer dazu kommt, dann hast du natürlich wieder eine absolut galaktische.
Brauchen die den doch gar nicht.
Strahlkraft und in Sachen Killer. Habe ich Haaland gesagt? Ich meine Mbappé. Entschuldigung.
Ach so, ich dachte gerade schon, ich dachte, jetzt verfindest du den mit Haaland.
Ich meine doch Mbappé. Ah. Sag mal, jetzt bin ich hier.
Aber wenn ich kurz da einhaken darf, Tobi, ja, da bin ich sehr gespannt, weil ja der Mbappé ist ja auch so ein Leithammel, oder wie sagt man? Und der Bellingham wird auf jeden Fall gerade zu einem absoluten Leader. Und da bin ich mal gespannt, ob sich der Mbappé in Madrid unterordnen kann, wird, oder wie da seine Rolle ist. Weil jetzt war bei Paris war ja so eigentlich der ungekrönte König. So, da war ja klar, ja. Mbappé sagt, wo es lang geht. Sogar Neymar ist irgendwann wieder abgehauen und hat gesagt, erst habe ich den Messi vor der Nase, jetzt den Mbappé. So. Da bin ich sehr gespannt, was da passiert mit Bellingham und Mbappé. Oder?
Das ist auch total spannend, ja. Kalli, muss man darauf achten, wenn man eine Mannschaft zusammenstellt?
Man kann die beiden Spieler nicht vergleichen. Das sind beide Spiele natürlich absolut Weltklasse. Wenn ich jetzt beim gegnerischen Trainer bin, dann habe ich den nicht gerne. Da würde ich mir wünschen, sie wären krank oder was, oder hätten irgendwas den Nerv eingeklemmt. Ne? Also das muss man schon sagen. Beide verkörpern eine unwahrscheinliche Qualität. Ne? Bellingham mehr schon als junger Spieler mit Ballverteilung, trotzdem torgefährlich, trotzdem auch entscheidende Pässe spielen. Mbappé natürlich diese, wenn der schon vorne auftaucht, fängt an zu wackeln mit 1 gegen 1, dann wird's mir schon ein bisschen schwindelig. Aber ich will das nochmal abschließen mit der Farbe. Nochmal gestern, ich habe gerade nämlich nochmal hier reingeguckt, ich habe mich nicht vertan, rote Hosen, rote Stutzen. Der ganze Armbereich auf beiden Seiten, natürlich nicht einseitig, auch rot. Seite rot, nur wo du dann was lesen kannst, ist weiß. Und wenn du jetzt gestern, die werden ja im nächsten Spiel weiß spielen, waren die in ihrem dunklen Blau. Und wenn du das siehst, ist auch interessant, weil ich sage, vorne Witter weiß. Weiß ist die Schrift, die sie anscheinend auch werbetechnisch am besten bei der Kundschaft ein. Wenn die sich drehen, es war die Rückennummer auf dem gleichen Trikot, wo vorne Emirates weiß ist, war hinter, ist hinten Gold. Der Name und die Nummer ist Gold. Ich will das euch ja mal für alle Fälle. Ich habe das Thema doch gar nicht angefangen. Ich will das nur vernünftig abschließen. Entschuldigung, dass ich darüber gesprochen habe. Ich glaube, ich wollte gar nicht.
Angenommen.
Aber wirklich, als du gerade wieder angefangen hattest, da dachte ich mir so, rote Hosen, rote Stutzen, roter Wein.
Ja, und Thomas Tuchel, ich glaube, dass der innerlich auch noch viel mehr gekocht hat, weil dieser Fehler von Min-Jae Kim beim 0-1, also da habe ich auch als Kreisligaspieler gedacht, wie kann man denn, ich meine, ich habe auch ganz viele Jahre Viererkette gespielt oder Dreierkette, je nachdem, wie kannst du denn da so rausrücken, ungestüm, er hat es ja, glaube ich, als gierig bezeichnet, und da habe ich auch so gedacht, so, das dürfte auf dem Niveau, dürfte einem Defensivspieler, der bei Neapel, glaube ich, gespielt hat, das dürfte ihm nicht passieren, also das fand ich schon, daran siehst du, es ist dann doch auch noch ein junger Kerl mit 27,
Die Szene sehe ich anders. Ich wäre nicht, dass es ein Fehler war von Kim, dass er mit rausging. Für mich, der hat ein Problem und mit gutem Blick, ich habe einen sehr guten Blick dafür, hab den Pass, wo dann Toni Kroos angespielt war. Das war ein unwahrscheinlicher Pass, also wirklich verdeckt durch die Gasse da rein. Das war ein Spitzenpass. Natürlich, wenn der Kim hinten stehen bleibt, aber ich weiß ganz genau, wenn er stehen bleibt, der hätte die Spitze angespielt, sagt, ja, warum geht der nicht mit, der Idiot?
Halt, da muss ich dazwischen gehen. Und zwar, es ist bekannt, dass die Pässe von Toni Kroos auf die Sturmspitzen meistens die gefühlten ungefährlichen Pässe oft dazu dienen, den gegnerischen Verteidiger aus der Kette rauszuziehen. Das hat Toni Kroos mehrfach in Interviews schon selber erzählt. So, und das ist ja ein einfaches, probates Mittel. Denk mal, was soll denn das für ein Pass sein, der dir einfach keiner mit Benzema zum Beispiel hat das ganz oft gemacht. Benzema angespielt, Benzema ist aus der Kette oder hat sich im Stück fallen lassen. Der Defensivspieler ist mitgegangen. In dem Moment entsteht hinter dem Defensivspieler eine Lücke. So, dass es jetzt auch noch derselbe Spieler war, der quasi den Kim überlaufen hat. Also das muss ich sagen, da bin ich ganz anderer Meinung, weil das weiß man.
Ich bin bei derselben Szene als Fußballliebhaber.
Ja.
Kann ich sagen, ja, wenn er hinten drin ist, dann manchmal sollen sie aber auch mitgehen bei der Ballannahme, bei dieser Qualität, die Spieler schon stören. Hier ziehe ich mal diesen wahnsinnsverdeckten Pass. Einer der besten.
Der Pass war super.
Der ich in den letzten 3 Monaten oder 4 Monaten gesehen habe, der dann auch natürlich, obwohl dann auch der sein Partner feiert schnell und clever das Ding da reingespielt hat. Also da kommen so 2 absolute Weltklasse-Leistungen zusammen. Jetzt kann man dem Kim sagen, wärst du hinten drin nicht schwimmen, kann man auch einem anderen sagen, könnte auch den zweiten Innenverteidiger ansprechen. Hätt's auch mal mitgucken können, der Kim geht bisschen mit und denkt, der spielt den kurz an. Und das ist ja, was du jetzt gerade auch sagst, der deutet das an und dann wird dieses lange Biest da in die Tiefe tödlich reingespielt. Aber das muss können,
ja.
Und muss natürlich dann unabhängig davon auch die Spieler haben, die den im höchsten Tempo erlaufen. Also der Pass musst du dir auch erlaufen und dann noch eiskalt in die lange Ecke spielen. Also aber so einfach ist es jetzt nicht. Ne?
Nein, aber da muss man trotzdem natürlich sagen, das darf trotzdem einem Kim auf dem Niveau, das weißt du, man weiß doch, dass der Vinicius schnell ist und dass der natürlich oder dass er möglicherweise so eine Finte ausprobiert. Und deswegen kann ich da den Trainer schon, also das wäre dem Tobi Holtkamp so nicht passiert.
Noch deutlicher.
Natürlich
noch
in anderen Geschwindigkeit, das wissen wir ja. Du wärst im Jogging-Tempo rausgerückt. Das hätte aber dafür gesorgt, dass Toni Kroos den Ball so nicht in deinen Rücken hätte spielen können. Verstehst du? Also ich glaube, mit einem Tobi Holtkamp vorgestern auf dieser Position, das wäre so nicht passiert.
Das ehrt euch natürlich sehr, dass ihr das so seht. Ich lasse das einfach mal so stehen.
Ich sehe das so. Kalli sieht das ja gar nicht so. Nein, ich sehe das wirklich so. Ich sehe das wirklich so, dass der Kim eigentlich da einen wirklichen Fehler macht, den man auf dem Niveau eigentlich nicht machen sollte.
Gibt doch keine Diskussion über den Fehler. Aber denkt mal drüber nach, du hast ja auch schon mal in der Position gespielt. Wenn du jetzt so ein Groß als Toni als Mitspieler hast, der den Pass spielt, du gehst mit. Und der Stürmer weiß, der Pass kommt. Jetzt hat er den Vorteil, denn beide stehen mit dem Gesicht, zum Toni stehen oder der Kim jetzt näher an seinem Spieler. Aber die Drehung, der Pass, hier bringt den, das Wissen, wo der Hinspieler, du kannst auch nämlich sagen, wieso konnte der Toni Kroos den Pass so ganz ungehindert zum Pass spielen, ne? Es gibt da eine Kette, der ist der Hauptschuldige, klar, aber ich habe keine Lust, jetzt sind doch pausenlos an den Galgen zu hängen.
Ja, aber ich will nur sagen, bei einem defensiven Spieler, Kalli, der, wo man weiß, der ist wirklich blitzschnell, ist es immer so, dass du tendenziell mal lieber 1 Meter Abstand lässt, weil nämlich genau der 1 Meter dir den Vorsprung im Antritt ermöglicht, je nachdem wie schnell oder langsam du bist. So. Und bei einem technisch guten Spieler, der langsamer ist, da ist es natürlich schlau, den bei der Ballannahme. Jetzt hast du natürlich mit einem Vinicius einen, der ist beides. Der ist technisch schnell und der ist sprintstark. So.
Ja, nochmal, ganz kurz.
Ich sag's ja nur.
Wir reden jetzt immer über die Abwehr. Wir können ja auch mal über das reden, was da für Angriffsreihen auf
diese, das steht ja außer Frage.
Defensivtruppen da zurollen. Und wenn Real gegen Bayern spielst, und das hat das Spiel in meinen Augen gezeigt, wenn du es schaffst, eine gegnerische Abwehr unter Druck zu setzen, egal ob das Real in den Drangperioden mit der Hintermannschaft des FC Bayern gemacht hat, dann entstehen da auch Fehler. Das sind ja alles, ist ja alles keine KI, das sind ja alles keine Roboter. Wenn du einen Kim unter Druck setzt, egal wen, aber auf der anderen Seite, wenn du auch bei Real die Jungs unter Druck setzt, dann kommst du auch in Situationen, wo Fehler entstehen und wo du daraus dann wieder Profit schlagen kannst. Wenn ich mir bei den Bayern angucke, dass der Kim um die 50 Millionen gekostet hat, Upamecano 42 Millionen, De Ligt jetzt momentan fällt aus, ich glaube 65 Millionen, trotzdem wirken sie immer unzufrieden mit ihrer Hintermannschaft und wollen jetzt den euren Leverkusener hier Jonathan Tah als nächstes sich gerne holen. Also sind es immer diese Einzelspieler, Matze, so, also ist es jetzt ein Kim, den man da irgendwie kritisieren muss, oder ist vielleicht das Puzzle da auch nicht vollendet. So,
naja, also, gut, ich meine, nehmen wir Upamecano, das ist ja ein gutes Beispiel. Der ist zwar französischer Nationalspieler, aber bis jetzt, muss man sagen, hat er in München noch nicht so überzeugen können. Jetzt wird man sagen, ja, aber das ist trotzdem ein super Mann und hin und her. Naja, aber wenn du auf dem Niveau einfach mal 3, 4, 5 Böcke schießt und das in entscheidenden Spielen, dann passt vielleicht auch der Spieler nicht zu diesem Verein. Ich würde es jetzt so formulieren. Das heißt ja nicht, dass er ein schlechter Spieler ist, aber er passt dann möglicherweise nicht zu diesem Club.
Sonst würde er ja vermutlich nicht fest im französischen Nationalkader.
Aber er würde dann bei Bayern, wäre er ist ja kein Stammspieler mehr, da gibt es ja auch einen Grund für. Er hat ja keine Ruhe ausgestrahlt und das werden alle, die FC Bayern in den letzten Monaten beobachtet haben, werden das bestätigen. Das war auch schon bevor Tuchel da war, hat Upamecano immer mal den einen oder anderen Bock geschossen. Hat er so in Leipzig nicht gemacht, macht er vielleicht auch in der französischen Nationalmannschaft nicht, aber bei Bayern muss ich ehrlich sagen, ist Upamecano kein Spieler, wo ich sagen würde, um den würde ich jetzt die Abwehr
bauen. Analyse bei Bayern einige Male passiert, bei Leipzig eigentlich gar nicht, deswegen hat er ja ein großes Angebotslistchen vorliegen gehabt, wo er hingeht und bei den Franzosen noch nicht. Man muss dann auch immer fragen, liegt es nur am Spiel oder liegt es an der Spielanlage? Muss man nicht auch gucken, wer stört den Passspieler? Weißt du, wenn du dann einen hast, der diagonal, quer, rechts, links, überall hin spielen kann, ist das ganz schwierig. Das ist auch eine Qualität des Passspielers gewesen. Das war ein super Pass. Also muss ich sagen, ich war so, bisschen stolz, obwohl das wehgetan hat, der Tor, dass der Toni Kroos und Pass, weil ich zu dem ja so ein Verhältnis hatte, der hat ja vorher schon für Ruhe in dem Alter, wo die meisten Deutschen und auch Bayern München schon erklärt hat, dieser ist ja viel zu alt. Ne? Ich habe das gestern, das Alter kenne ich, aber ich habe es gar nicht festgestellt in dem Spiel.
Ja, top. Ja, und wenn wir über die Abwehrspieler da hinten sprechen und sagen, wo die Bayern da vielleicht ein bisschen viel Geld für vielleicht ein bisschen wenig Qualität, wobei ich sag wirklich, auf egal in welcher Mannschaft, welcher Abwehrspieler oben auf dem Niveau hat denn noch keinen Bock geschossen, wie du jetzt eben gesagt hast. Also wenn du unter Druck gerätst, egal ob das Liverpool ist, ob das Man City ist, dann passieren dir Fehler mitunter oder dann passieren Abstimmungsschwierigkeiten etc. Ne? So, daher ist es immer schwierig, da mit dem Finger da auf einen zu zeigen. Ich finde aber im
Positiven, das steht ja außer Frage.
Hat Konrad Leimer zum Beispiel, ne, der ist so richtig angekommen bei den Bayern jetzt in den letzten Wochen da auch unter Tuchel. Und der hat genau das, Kalli, wo du gesagt hast eben, man muss auch gucken, wie fügt man Abwehrspieler zusammen. Der hat ja da genau das gemacht. Der ist ein wahnsinniger Bällejäger, der nervt quasi die Passgeber der gegnerischen Mannschaft, der geht rauf, der ist auch ein Vorbild, finde ich, für ganz viele andere in seiner Mannschaft mit Einsatz. Super, also ganz toller Transfer. Das zahlt sich jetzt richtig aus, ja.
Ich teile diese Meinung, aber der Transfer war ja zunächst auch nicht so. Also Leimer, ich habe ihn ja letzte Woche auch live gesehen in München. Und da war er doch das erste Tor von Kane mit entscheidend mit Phil Power vorbereitet. Und ich sehe ja, dass Kimmich als Außenverteidiger sich von Spiel zu Spiel besser entwickelt, wieder zu dem alten Kimmich zurückkommt. Und dass auf seiner Position jetzt Leimer überragend spielt. Absolut, er war mit bei den besten Spielern. Teile ich nicht an, die in München auch ein bisschen länger gebraucht, um zu denken, dummer der Leimer da und der Kimmich wieder auf der alten Position. Das hätte nach meiner Zeit ungefähr 30 Wochen gedauert, bis dazu gedacht, dann versuchen wir es so mal. Und das ist im Moment anscheinend ganz offensichtlich, da gebe ich dir auch recht, die beste optimale Besetzung. Kimmich rechts, der 1-1 rückt und da sorgt insbesondere auch Leimer für die Gesamtqualität.
Aber ich will auch noch mal was sagen zu dem Thema Kim. Also ich habe ja auch in meiner Amateurkarriere war ich durchaus schon Ersatzspieler. So, und ich weiß natürlich selber, wie das ist. Wenn du, sagen wir mal, 4, 5 Spiele auf der Bank gesessen hast, da ist ein anderes Duo, das ist jetzt eingespielt, das wird von allen gelobt, dann kommst du rein, dann ist natürlich der Druck für dich ungemein größer. Dann fehlt dir natürlich auch die Routine, ist ja klar. Deswegen das natürlich zur Entschuldigung des Spielers Kim, wenn du 5, 6 Spiele hintereinander gemacht hast von Anfang an, du gehörst zum festen Stamm, hast du ein anderes Selbstverständnis, andere Ausstrahlung, das ist mir ja auch klar. Ich wollte ja einfach nur nochmal sagen, dass ich halt schon gedacht habe, das ist so ein klassischer Fehler, der oft passiert und der hat mich halt einfach gewundert. Ja, und zum Thema Kimmich will ich aber auch noch, Kalli, und da muss ich jetzt mal sagen, das ist so ein bisschen das, das muss man auch natürlich den einen oder anderen Journalisten mal ankreiden, dass immer alle bei Kimmich früher alle gerufen haben, ja, und das geht doch nicht, und da muss doch mal einer. Und dann hat der Tuchel den erstmal auf die Bank gesetzt, dann haben sie auch alle wieder gerufen, das geht doch nicht. Und der Kimmich, jetzt hat er ihn auf diese Position gesetzt, da hieß es dann auch wieder, ja, aber auf der Verteidigerposition. Und jetzt auf einmal entwickelt er sich zu einem, möglicherweise zum zweiten Philipp Lahm, weil das ist eigentlich genau die Qualität, die normalerweise für mich der Kimmich hat. Der hat diese Philipp Lahm-Qualität, nur dass der Philipp Lahm immer wie so ein Uhrwerk gespielt hat, während der Kimmich immer versucht hat, haben wir schon drüber gesprochen, dass er alles machen will. Ecken, Freistöße, Elfmeter, Torschuss, Flanke, so. Und während der sich auf das Wesentliche konzentriert, weniger ist mehr, Tobi, dann sehen wir, wie gut der auf einmal ist und möglicherweise viel wertvoller als vorher. So, und da könnte man jetzt auch mal dem Tuchel ein Kompliment machen und sagen, guck mal, das hat er aber scheinbar ja geschafft. Oder wie siehst du das?
Das ist ja das Schöne.
Aber das sagt ja keiner.
Ja, Mensch, das ist doch keine Schwierigkeit. Der Kimmich kommt von der Position und der Leimer kommt von der Position. Da musst du sagen, ob das Medien oder Verein war, die haben ein paar Wochen, ein paar Monate gebraucht, um die da reinzustellen. Und dann sage ich immer, Kim, überragende Abwehrspieler und der Leid in Italien. Ganz klar die überragenden Innenverteidiger. Upamecano bei Leipzig überragend. Da muss man gucken, machen wir irgendwas falsch? Vielleicht in der Ansprache.
Genau.
Nur so vielleicht. Ja, nur vielleicht.
Ja.
Und nur das, vielleicht.
Und das ist ja das Schöne in den letzten Wochen. Das gefällt mir in meiner liebsten Seifenoper, nämlich der Bundesliga, gefällt mir das so gut, was da jetzt gerade rund um Thomas Tuchel entsteht, dass es jetzt auch die ersten Bayern-Fans gibt, die plötzlich Unterschriften dafür sammeln.
Ist das geil? Ich finde das sehr lustig.
Dass er doch bleiben sollte, dass Uli Hoeneß, jetzt haben wir gerade über das Rote Stadion gesprochen und über seine Birne schon mal ganz kurz, dem schwillt so richtig die Halsschlagader, dass jetzt der Tuchel da plötzlich gefeiert wird, weil den hat er nun wirklich gefressen. Hat er ja letzte Woche auch am Freitag da bei der Frankfurter Allgemeinen, als die ihn aufs Podium geholt haben, was bei Uli Hoeneß immer eine sehr gute Idee ist, den aufs Podium zu holen, weil da schießen noch ein paar mehr Sprüche, als wenn das nur im Interview passiert.
Ja, aber wie kann man das denn machen? Das habe ich nicht verstanden. Dass Uli Hoeneß kurz vor so einem Champions League Halbfinale da irgendwie so ein Ding raushaut, wo ich mal denke, kann man ja denken, kann man ja auch sagen, aber doch nicht an so einer Stelle.
Da gebe ich dir ja recht, dass man da nicht jetzt ein paar Tage vor so einem Highlight erklären muss, aber für mich, ich war jetzt zum Beispiel ja am Samstag bei Blickpunkt Sport und vorher war ich in der Loge, genauso wie ich mich darüber gefreut habe, da Heidi Beckenbauer zu treffen mit dem Sohn vom Franz und auch das war gestern etwas ganz Tolles. Das ging mir rund, das ging mir tief ins Herz, bevor es richtig losgeht. Die Anerkennung für Franz Beckenbauer, diese unwahrscheinlich große Choreografie mit annehmen. Also dann muss ich sagen, es ist für mich ein guter Verein und ich habe auch am Samstag die Möglichkeit gehabt, mit Herbert Reiner, mit Dresen, mit Hoeneß, mit Rummenigge, mit Max Eber zu sprechen, da ist die Stimmung eigentlich ja noch ganz ordentlich. Und die haben noch ähnlich, was den Uli Hoeneß angeht. Ihr sagt, der Hoeneß hat sich eigentlich bemüht, das nicht zu formulieren, wir waren nicht essen, wir waren dieses, jenes, aber er ist nicht der Spieleentwickler aus dem Nachwuchs wie früher, er will lieber einen neuen Spieler haben. Und wenn du guckst, das muss aber auch jetzt gar nicht berechtigt ist, ob die viel bessere Nachwuchsspieler haben. Aber es ist ja klar, dass die Schweinsteigers, die Lahms, selbst auch die Kimmichs, die Müllers, alle aus der Jugend, es kommt nicht zu viel
aber,
nach.
Aber stopp.
Das ist klar. Und dann ist gut.
Aber stopp mal. Es wird ja so getan, als wenn der FC Bayern, wer weiß, was viele Jugendspieler entwickelt hat, die dann alle gespielt haben. Das stimmt ja nicht. Ja, okay, Schweinsteiger, Müller, Badstuber, das war aber noch, das war noch Van Gaal, da war Louis Van Gaal, aber allzu viele.
Lahm, der hatte doch viel Louis Van Gaal nicht, der hat sie nachher spielen lassen.
Ja,
das
aber
ist das war ein erster Verdienst von Hermann Gerland.
Moment mal gerade, aber der Lahm ist ja erstmal in Stuttgart gewesen, ne? Also der war ja nicht, das ist ja, die tun ja immer so, als wenn sie denn den Bayern haben den erstmal abgeschoben und den Toni Kroos, wenn man so will, der war erst in Leverkusen.
Ausgeliehen, um ihn auf ein nächstes Level. Das war schon
natürlich,
clevere Schachzüge,
aber
sowohl bei ihm wie bei Kroos.
Das ist ja auch okay. Das ist ja auch in Ordnung. Das macht ja auch durchaus Sinn. Aber sie tun ja jetzt so, als wenn sie es nicht gemacht hätten.
Ist doch völlig Quatsch, was du jetzt sagst, Matze. Die Frage bei Lahm, kann ich dir exakt sagen, den wollen sie noch nicht für die erste Mannschaft haben. Der Hermann Gerland war so ein bisschen Papa, der ist mit dem Rund selbst, in dem Moment wollte noch nicht mal Bielefeld in einem Lauf, ich zitiere Hermann. Und dann ist er nach Stuttgart bei Felix und dann haben die ein Jahr später, ist er ziemlich schnell Nationalspieler geworden. Das gleiche bei Müller war es sicherlich ein anderer Fall, das war ich habe selber mal erlebt, als die, wir hatten so ein paar Spiele abgeschlossen und mit Bayern München und bin dann mitgefahren, also da war Van Gaal, da habe ich zum ersten Mal den Müller gesehen, ich kannte den gar nicht. Ich sag, Mensch, Herr Van Gaal, den kann ich. Und ich war immer bei der Mannschaft, bei den zwei Freundschaftsspielen. Ich sag, Mensch, komm, geben Sie den noch ab, der kann noch bei uns Spielpraxis bekommen, wie hoch lahm. Da sagt er, Herr Kollmund, sind Sie Wahnsinn, wollen Sie mich verarschen? Der spielt bei mir immer, sag ich, ach, komisch. Ne, die hatten halt so gerade Klose, ne, dann hatten sie den größten, teuersten Transfer Gomez damals mit 30 Millionen, genau zu dem. Und dann soll jetzt der Müller immer spielen, ne, das war eigentlich für mich eine Witzaussage. Nur der hat das umgesetzt. Der hat dann alle Spiele gemacht. Das
aber Kai, hängt, jetzt warte mal, aber
das
wir reden
dann schon vom Cheftrainer an.
Ja, aber wir reden am Ende jetzt über 4 Spieler in wie vielen Jahren? 4. So, und Toni Kroos ist übrigens, aber warte, nee, warte. So, ich will ja nur sagen, und ausgerechnet Toni Kroos, der bei Real Madrid spielt, ist der Spieler, wo Uli Hoeneß doch selber gesagt hat, er ist kein, wie hat er es formuliert? Kein Weltklasse-Spieler. So. Und daraufhin ist ja Toni Kroos gegangen. Deswegen ist es schon sehr lustig, dass ausgerechnet vor diesem Spiel Uli Hoeneß sagt, dass Thomas Tuchel keine jungen Spieler entwickelt. Das ist schon witzig. Das ist schon witzig.
Ich sag ja immer noch, der Hoeneß hat so viel Scheiße gebaut und jetzt erzählt er auch noch so einem jungen Trainer, dass man das vielleicht ein bisschen anders sehen könnte. Da bin ich ja direkt bei dir. Wie kann der Hoeneß, der da bei Bayern so viel Scheiße gebaut hat, als der da anfing, konnten die das was vorher nicht bezahle.
Das Interessanteste daran ist aber doch auf jeden Fall, dass Uli Hoeneß sich bis heute da nicht in keiner Form entschuldigt hat oder jetzt, weil er dazu steht. So, das ist das, was ist ich ja die letzten Tage da jetzt, weil ich immer, ist der steht da komplett zu und sagt, er hätte ja noch ganz andere Sachen da irgendwie sagen können und hätte noch ganz anders ausholen können und das sei ja auch vieles aus dem Zusammenhang und so, aber klar, denkt er, der Tuchel ist eher einer, der da ein paar gestandene Spieler holt, statt auf die jungen FC Bayern-Talente zu setzen.
Wie man das bei Lewandowski gemacht hat, so wie man das bei, keine Ahnung, weißt du, wer für so Götze, Podolski, Klose.
Mit Pavlovic und Musiala spielen doch auch da jetzt junge Leute.
Ja, ja gut, aber die spielen, aber Pavlovic spielt doch.
Also wenn wir drei jetzt erzählen wollen, was mit der erfolgreichste Verein, nicht nur in Deutschland, auch mit Real, was die alles für eine Scheiße vorher gebaut haben.
Nein, das haben wir doch nicht
muss
gesagt.
Ich sagen, habt ihr was getrunken? Man, ihr sollt doch morgens noch keinen Alkohol trinken.
Das steht doch außer Frage, dass der FC Bayern ein geiler Verein ist und dass Uli Hoeneß den ja auch zu dem Club gemacht hat, der er ist. Das ist ja, aber wir sind ja ein Podcast. Wir müssen uns doch über diese Dinge unterhalten. Sonst sind wir ja belanglos. Das wäre ja schlimm.
Wir sind ja ein Podcast.
Du hast doch völlig recht und dabei ist doch schön, dass wir drei, die ja ein sehr, sehr gutes, herzliches Verhältnis haben. Achtung, Achtung, liebe Hörer, jeder würde dem anderen auch da und nach helfen, aber das hört auch zum Podcast, dass es dann ein paar unterschiedliche Stimmungen gibt, ne?
So ist es. Aber so. Tobi, du wolltest über die Bundesliga reden, ne?
Ich wollte eigentlich Bayern noch mal kurz zur Bundesliga spielen. Ja, diese Situation da mit Hoeneß und Tuchel, die mussten wir schon noch mal besprechen. Habt ihr jetzt sehr ausführlich gemacht, zeigt eine Menge. Und ob das mit Ralf Rangnick sich dann großartig verbessert, das wird die nächste Saison.
Es führt zumindest dazu, dass schon die Fans Unterschriften sammeln. Das finde ich sehr lustig im Übrigen.
Das ist natürlich. Also die Situation, die schlägt da jetzt gerade zum Ende der Saison ziemlich in Richtung Thomas Tuchel um. Das können wir ja nun mal schon mal so festhalten. Und das wird für ihn, und natürlich, ne, Hoeneß kann er kritisieren, wie er will. Unterm Strich sind die Bayern, ne, haben die jede Chance, ins Champions-League-Finale einzuziehen. Ne? 2-2 im Hinspiel ist kein schlechtes Ergebnis, musst halt jetzt bei Real einfach gewinnen, über 120 oder Elfmeterschießen, dann bist du im Champions-League-Finale und in der Bundesliga, das dürfen wir auch nicht vergessen, das immer noch mal wieder hier uns festzuhalten, spielen die Bayern punktemäßig eine bessere Saison, glaube ich, Stand jetzt, als ein Jahr zurück. Da sind sie zwar Meister geworden, in meinen Augen aber, weil Borussia Dortmund die Meisterschaft verloren hat, am allerletzten Spieltag, trotzdem sind sie Meister geworden. Jetzt haben sie punktemäßig eine stärkere Saison. Also die Bayern-Saison ist bis auf das Pokal aus, ist das eine absolut, okay, wäre jetzt fast schon eine richtig gute Bayern-Saison. Das kann man so sagen.
Wie meinst du die jetzt hier? Du sprichst von der jetzigen.
Ja.
Von der jetzigen,
ja. Punktemäßig. Ja, auf jeden Fall. Ja. Naja, so, oder auch Saarbrücken, muss man sagen, ist ja auch jetzt, die Saarbrücker haben ja danach auch noch ein paar andere rausgehauen. Also selbst das Spiel kann man sagen, na, da darfst du eigentlich nicht verlieren, aber das ist ja anderen auch noch so ergangen. Aber jetzt
also ich hab's ja live gesehen, etwa nicht vertretbar. Es waren noch Top-Spieler, die auf der Bank saßen bis zur letzten Minute. So, Ende. Das ist aber jetzt absolut nicht, ja, das fange ich nicht das beim Trainer an, dass wir uns nicht falsch verstehen. Das sagen, warum hat der Kane sich nur warm gelaufen, warum ist der andere nicht? Das ist ja immer eine Frage, wenn du zu so einem Gegner fährst, ne, und sagst, die müssen wir 100% ernst nehmen und du stellst als Trainer nicht danach auf, hast du dich ja schon widersprochen, ne? Oder sehe ich das falsch?
Ja, ja, klar, total.
Du kannst nicht jedem sagen, das müssen wir ernst nehmen. Ja. Da war auch so ein kleiner Mittelfeldspieler, der war sehr talentiert, hat auch dann die ersten 20 Minuten, ich weiß jetzt gar nicht, wie er hieß, gute Szenen und nachher ging der mit unter und ich habe ihn nie mehr gesehen.
Ja, das stimmt alles, Kalli, das stimmt alles. Ne? Ja, und deswegen sage ich ja auch, wenn wir jetzt ein Jahr vorspulen, 1. Mai 2025, da möchte ich erstmal sehen, dass die Bayern wieder 69 Punkte haben aus 31 Spielen und dass sie im Halbfinale der Champions League stehen, mit der absoluten Chance, auch das Finale zu erreichen. So, also das wird für jeden, der da jetzt kommt, trotzdem nimmt es natürlich auch jeder an. Klar wird ein Ralf Rangnick das jetzt machen. Das ist zwar zu klären jetzt mit Österreich und so, ne? Aber die werden sich da einig. Und dann haben wir Ralf Rangnick als Bayern-Trainer, was keiner für möglich gehalten hätte.
Also Achtung, meine Damen und Herren. Ja, jetzt muss ich meinen zwei Freunden noch was sagen. Ich war ja das ganze Zeit in der kleinen da besonderen Ehrenloge. Und da sitzt dann alles, was Rang und Namen hat, auch von den Entscheidern. Und ich habe den Eindruck, größte Einheit, wie ich es kaum in einem anderen Verein kennen, auch, dass alle mit hinter Uli Hoeneß stehen. Und wenn du jetzt, ich habe es auch bei Bayern Sport, also bei Blick, Sonntagabend, Blickpunkt 3, da habe ich das auch bei dem Othmar gesagt, es ist doch gar kein Thema. Jeder weiß, dass der Ralf Rangnick ein absolut guter fachlicher Trainer ist. Darüber gibt's keine Thema. Es gibt dabei die Frage der Rollenverteilung. Und da muss man auch immer wieder verstehen, ich spreche jetzt mal für den Ralf Rangnick, der hat angefangen, sagen wir mal, mit der Ulm, ich will jetzt gar nicht sagen, die sind nachher trotzdem abgegangen wie eine Rakete, als sie bei uns fast zweistellig zu Hause verloren haben. Aber der hat große Erfolge gehabt, auch, nehmen wir mal das Hoffenheim, aber im Amateurbereich übernommen, da war der nicht nur Cheftrainer, ich nenne ihn mal erster alles, ne, den ersten alles, das gleiche bei Leipzig. Ich weiß, das letzte Spiel des alten, großen, traditionellen Leipzig war 94 gegen uns. Da waren 5000 Zuschauer im Zentralstadion. Da waren noch 3,5 von uns. Leverkusen, weil das für uns noch um die UEFA Cup Qualifikation ging. Da war tote Hose. Und da hat er auch zusammen mit RB, also mit Red Bull, diese Mannschaft vom Amateurbereich hochgebracht, bis in die erste Liga. Und da kann man sich auch nur für Ralf Rangnick verbeugen, dass er als Trainer auch in diesen Themen etwas bewegt hat. Aber, das ist natürlich, wenn du nachher, wir gehen direkt in die Zukunft, sonst wird's zu lang. Wenn du jetzt da anfängst, da hast du zwei Top-Manager, also, den er auch noch kennt, von RB Leipzig. Der Christoph Freund, der hat dreistellige Millionensumme plus gemacht. Sicherlich ist doch Haaland spielt eine Rolle mit. Macht einen erstklassigen Job, ist mit 45 Jahren ja kein Anfänger mehr, ein Topmann. Dann ist der Max Eber mit 50 Jahren dabei. Das sind doch die ersten drei Leute mit dem Ralf, wenn er es machen würde. Und da muss jeder seine Rolle auch weiter einnehmen können. Der Ralf, der kann sicherlich entscheiden, welches System spielen wir, wer spielt
mit. Aber ich habe eine kurze Anmerkung noch dazu, Tobi. Gerade hat das ja Kalli wunderbar erklärt. Er war, ich glaube, in Hoffenheim war er doch auch, ne? Auf Schalke ist er gewesen. Er war bei Leipzig. Warte. Und jetzt ist er bei der österreichischen Nationalmannschaft. Das sind trotz allem natürlich alles Vereine, wo der Druck, ich will das jetzt mal so formulieren, nicht ganz so ist wie beim FC Bayern. So, und er war auch bei Manchester United, was ein Verein ist, dem ich dem FC Bayern in gewisser Weise gleichstellen würde. Auch da wird erwartet, dass man Titel holt. Da hat er nicht funktioniert. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob er in dieser neuen Rolle, nämlich nicht der Verfolger, der einen Verein aufbaut und dann zu Ehren führt, sondern der quasi, wo erwartet wird, von der ersten Minute an also liefern zu müssen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, weil er hat immer Zeit gehabt. Wenn ich das also richtig sehe.
Du musst dir die Situation natürlich genau angucken. Du kannst jetzt natürlich Manchester
United. Nein, ist ja klar.
Das war eine absolute Chaos-Saison bei Manchester United. Ne, da ist er reingekommen. So, also das war ja, da war ja einige Monate. Da hat er jetzt ja nicht die Jahre Zeit. Ne, hier, sie wollen jetzt ja, sie suchen ja ganz klar jemanden langfristig.
Naja, aber hat er die denn beim FC Bayern? Die hat er doch beim FC Bayern, wird er die auch nicht haben, die Zeit. Das ist ja
naja,
das.
Naja, sie wollen ja ganz klar jetzt eine langfristige Trainerlösung, haben sie gesagt. Sie suchen keinen Übergangstrainer.
Natürlich.
Sie wollen ihm einen Dreijahresvertrag geben. Insofern, ich bin ja bei euch. Ich sag ja, lass uns mal in einem Jahr gucken, ob sie die Punkte in der Bundesliga haben und ob sie in der Champions League soweit sind. Ne, so. Also der Druck ist da vorhanden. Und das macht es ja eben so spannend. Deswegen habe ich ja letzte Woche schon gesagt, den Popcorn-Eimer, den ich mir hier vor den Fernseher stelle, der muss in China erst noch gebaut werden. Ja.
Und ja. Was du sagst, es hängt, alles richtig erklärt, Tobi. Es hängt davon an, A, dass jeder dieses Rollenspiel so akzeptiert, 100% mit Kompetenz und Leidenschaft dann dort auch umsetzt und dass man Erfolg hat. Wenn man keinen Erfolg hat, gibt's was für die Schnauze, gerade bei Bayern München oder bei den Spitzenvereinen. So einfach ist die Nummer.
So.
Aber auch Thomas Tuchel, den ich ja mag, den kenne ich als kleiner Junge, wie der das gemacht hat, der hat auch bei den Großvereinen, ging es schnell ab. Ne, da musst du sagen, wieso war das so schnell die Trennung, wo er so viel Erfolg hatte in England mit Champions? Wieso war so schnell die Trennung in Paris? Ich will das von Dortmund jetzt erkennen, ein paar Details, die müssen nicht alle objektiv richtig sein. Da kann man alles immer von vorn und hinten beleuchten und trotzdem ist Tuchel dann ein Top-Trainer.
Aber auch das ist unsere Aufgabe,
Rollenspiel,
Kali, Podcast. So, und jetzt müssen wir noch ganz kurz eben drei Spiele tippen als Abschluss.
Ja, das ist ja hochinteressant. Wie verhalten sich die beiden Supermann, unsere beiden Champions League Halbfinalisten jetzt zwischen den Leckerbissen, zwischen den europäischen, also Dortmund zu Hause gegen Augsburg. Da sage ich, gewinnen sie knapp 2-1 für den BVB.
Dortmund wird, ich glaube, sogar 3-0 gewinnen, ist meine Meinung, weil die natürlich, wenn sie überhaupt noch eine Chance haben wollen auf Platz 4, dann müssen sie jetzt liefern und Augsburg ist auf jeden Fall machbar.
Kali, was sagst du, Dortmund-Augsburg?
Dortmund-Augsburg, also nach so einem großen Knüller oder nach so einem großen Spitzenspiel, ich sage, die werden sie gewinnen jetzt, die werden sich oben auch festsetzen, die sind dann auch dabei, wieder in der Champions League, das ist für die wichtig und Augsburg, also, muss ich sagen, Augsburg, da ziehe ich alle meinen Hut oder dann verbeuge ich mich, was die neue Führung da in dieser kurzen Zeit, und das hat nichts damit zu tun, dass auch die Vorgänge da eine Erstklassien, also alles aller Inbegriffe natürlich auch Stefan Reuter, einen super Job. Ich habe dich schon vor 10 Jahren bei Sky als Absteiger.
Ein Tipp.
Ach da, scheiß Tipp da. Wo ist das? Wie heißt die Patron genau?
Scheiß Tipp da.
BVB zu Hause gegen den FC Augsburg.
Genau.
Der war
normal
sehr lustig.
Würden sie gleich gewinnen. Ich würde aber sagen, genau zwischen den zwei Paris-Spielen tippe ich mal 2-2.
Alles klar, ist notiert. Und jetzt wird's ja genauso spannend. Stuttgart-Bayern, genau. Also was machen die Bayern jetzt gegen sehr, sehr spielstarke Stuttgarter zwischen den beiden Spielen gegen Real in Stuttgart?
Ich glaube, dass Bayern gewinnt, weil Stuttgart trotzdem so ein bisschen wie Arsenal vergleichbar, ich will nicht sagen, die Luft ausgeht, aber man merkt natürlich trotzdem, der Bundesliga-Saison ist lang. Die Bayern haben jetzt für mich in der Liga den Tritt gefunden, also ich sag mal 1-2 für die Bayern. Könnte auch unentschieden sein, aber ich glaube nicht, dass Stuttgart gewinnt.
3-1 Stuttgart gehe ich und Kalli?
2-1 für Stuttgart. Weil ich jetzt auch mal nach. Ich will nicht, wir müssen ja jetzt unterschiedlich tippen, aber ich kann mir da doch gut vorstellen. Die Bayern müssen ein bisschen nach Madrid schälen, weil geht der Flieger ab und das ist die Stuttgarter, sie spielen frei auf. Die sagen, letztes Jahr Relegation mit Hamburg, jetzt sind wir in der Champions League. Wir haben Leverkusen gut gespielt, haben ein bisschen unglücklich in der letzten Nachspielminute noch unentschieden gespielt. Die haben jetzt dicke Beine, also dicke Muskeln, dickes Selbstvertrauen. Und ich glaube, dass die Bayern ein bisschen vorsichtig sein werden. Da will sich keiner verletzen vor diesem großen Spiel.
Ja, das kann, da kann sein. Ich sag trotzdem 2-1 Bayern. Und jetzt das letzte Ergebnis, was ich gerne tippen möchte. Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen. Ich sag euch, wie es ausgeht. Es wird bis zur 98. Minute 2-1 für Eintracht Frankfurt stehen. Und dann fällt aber noch das 2-2, diesmal durch Xabi Alonso höchstpersönlich. 2-2. In der 98. Minute. Ich glaube, die verlieren einfach kein Spiel mehr.
Das Spiel liegt ungünstig. Sie spielen ja jetzt dann am Donnerstag. Ne? Also wenn wir jetzt heute erstmal nach AS Rom zum Halbfinale. Ne? Ist das das zweite Spiel? Das ist das dritte Spiel in einer Woche mit einer Reise nach Rom mit zwei doch sehr ordentlichen Gegnern. Und ja. 1-1.
Aber ich glaube, dem Alonso ist alles egal. Ich glaube, der könnte jeden Tag spielen. Also die würden mindestens immer einen Punkt holen, Tobi, oder?
Ich sag, Bayer Leverkusen gewinnt sogar dann 3-2. Und damit haben wir doch unsere drei Tipps.
Ich verändere meinen Tipp auf 2-2, weil die Frankfurter auch in München letzten Samstag vorne ganz gut kombiniert haben. Sie hatten hinten ein bisschen Probleme. Deswegen gehe ich auf 2-2.
Alter Schwede, drei schnelle Tipps. Heißt bei den echten Champions 15 Minuten Analyse. Das ist auch hochinteressant.
Ja, muss ja auch ein bisschen über Fußball sprechen. Wir sind ja in der Lottokiste hier. Toto.
Jetzt haben wir wieder nicht über Borussia Dortmunds neuen Chef gesprochen. Das müssen wir dringend machen. Lars Ricken gehört an dieser Stelle diskutiert. Können wir uns für nächste Woche aufschreiben. Und ich persönlich freue mich auf Union Berlin, die im freien Fall sind gegen VfL Bochum. Ja. Und tippe da auf die Bochumer. So, also. Ich weiß.
Mir ist es egal. Ich rufe jetzt Olaf den Flipper an, wie wir mit unserem Song weiterverfahren wegen der Promotion. Und ob wir nicht einfach, wir sagen Dankeschön, ich feiere die Mannschaft. Auf jeden Fall, egal wer im Champions League Finale steht, im Zweifel machen wir das auch auf Madrid und singen das auf Spanisch.
Freue ich euch zu. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt. We'll be right back.